Wer spricht mit Akzent? Wer stottert und ähnt? Wer setzt offiziell Fake News in die Welt? Wer sagt in der Bus? Wer scheißt auf Tabus? Wer sagt unumwunden euch all seine Sünden? Beinstuhl. Der Beinstuhl. Beinstuhl. Der Beinstuhl. Der beste Metal-Podcast der Welt.
Hallo Welt, hier spricht dein Präsident. Obwohl in den USA mittlerweile mehr Menschen an Corona gestorben sind, als Soldaten im Ersten Weltkrieg, erkläre ich dieses Hirngespinst der korrupten Mainstream-Medien und Virologen ab sofort für beendet. Ihr dürft, beziehungsweise müsst, euch nun wieder gegenseitig mit Körperflüssigkeiten überschütten und in jeder Ecke unseres wunderbaren Planeten mit Exkrementen beschmieren. Um die korrekte Ausführung dieser Anordnung zu überwachen, ziehe ich noch heute 10.000 Einhörner aus Deutschland ab, die schon ab morgen jeden mit Einhornpisse übergießen, der sich mit einer Mund-Nasen-Bedeckung auf den Straßen und in den Starbucks-Cafés herumtreibt. Ich für meinen Teil ziehe mich nun erstmal zurück, um dem besten Metal-Podcast der Welt zu lauschen. Gezeichnet, euer einzigartiger und unübertroffener Führer, West.
Ja, es ändert
Wenn
sich.
Wenn das ändert mal sich. Nicht eine Einladung ist. Bitte, was ist es?
Es ändert sich. Die Stimmung auf der Welt ändert sich. Aber es ist immer noch für mich total gespalten.
Ist total gespalten. Nee, ich glaube tatsächlich, also erstmal hallo, guten Morgen, guten Abend, guten Wiedersehen, guten Tschüss und guten Ciao. Hier aus der Corona-Zentrale in Brüderes bei Speichersdorf mit zugeschaltet ist,
Ja, Mr. Süd, der Impfstoff, großartige Süd, sag doch großartige Süd.
Mr. Impfstoff himself, wollte ich sagen, Süd. Du, ich glaube nicht, dass sich's ändert. Ich glaube, dass sich's tatsächlich zum Negativen ändert. Ich glaube, Corona ist zurück.
Achso, ich dachte, dass du es gerade beschönigen willst, dass du sagst, ja, nee, es ist nicht mehr gespalten, es geht davon. Ja, auf jeden Fall. Also wir stehen, glaube ich, auch vor einer zweiten Welle. Die Frage ist nur, ob sie sozusagen diese Wellen, die es dann wahrscheinlich irgendwie an verschiedenen Ecken der Welt und auch regional gibt, ob man die dann immer so lokal eher so einengt oder ob es dann wirklich nochmal so eine richtigen Welle, die dann das ganze Land befällt oder erwischt, kommt.
Ob es ein Tsunami wird, meinst du, oder eher so eine Ostsee, so ein Ostseewellchen?
Genau, so ein Ostseewellchen,
wo sich so ein bisschen über deine Knöchel drüber spült.
Genau,
ja, und man sitzt, baut. Die Zehen sind nur bedeckt von Wasser, und dann kommt so eine Ostseewelle und die schwappt so ein bisschen auf deine Knöchel oder über deine Knöchel drüber und mehr passiert nicht. Das ist natürlich jetzt die Frage. Es kommt darauf an, ob der Tönnies seine Finger im Spiel hat oder nicht. Wenn er nämlich mit darin herumfuhrwerkt, dann glaube ich, wird ein riesengroßer Tsunami draus.
Ja, aber es ist ein gutes Bild, ja. Also Tsunami, den Begriff kennen wir ja schon länger von den Virologen, aber ob wirklich so kleine Wellen sind und man sieht sie schon kommen, dann baut man so Sandsäcke irgendwie um das Städtchen oder um den Ort, wo gerade so eine kleine Welle sich so hochschwappt und du kannst sie dann irgendwie eindämmen oder ob das sozusagen, ja, man zu spät mit dem Sandsack-Damm beginnt und dann, ja, dann kommt es zu einer großen Flut.
Zu einer großen Flut. Du, ich muss, eine Sache muss ich zum Tönnies loswerden, was ich gelesen habe. Wusstest du, dass diese Arbeitsverträge, die sind ja gekoppelt, vor allem bei Tönnies, in den, also für die Arbeiter, die meistens aus Bulgarien oder Rumänien da herangekarrt werden, die sind gekoppelt an Mietverträge. Das heißt, er verdient nicht nur an den Menschen, weil er sie deutlich günstiger mietet, als bei uns, als würde er deutsche Arbeiter anstellen. Sondern, also verdient nicht nur an der Differenz, sondern gleichzeitig hat er Häuser gebaut, Immobilien praktisch stehen und vermietet an dieser gleichen Arbeiter, die er eh schon ausbeutet, auch noch die Wohnungen, ja? Und damit die Wohnungen, da will sich aber kein Mitarbeiter irgendwie eine Vier-Zimmer-Wohnung leisten, in der er irgendwie unter der Woche 4 Stunden schlafen darf, sondern die teilen sich das natürlich, ja? Das heißt, in so einer Wohnung leben dann irgendwie 10, 12 Leute auf einem Haufen. Jetzt ist es aber so, wenn einer der Mitarbeiter krank wird, dann wird ihm pro Tag, pro Krankheitstag 10 Euro auf die Miete draufgeschlagen. Ist das schon mal, hast du das gewusst?
Und das ist erlaubt?
Und das ist anscheinend 2020 in Deutschland erlaubt. Du darfst praktisch einen Arbeiter dafür bestrafen mit Mieterhöhung im Wert von 10 Euro pro Tag, wenn er sich krank meldet. So, jetzt darfst du an drei Fingern, kannst du dir jetzt abzählen, wie schnell ein Arbeiter, egal ob er eine Corona, Pest, Krebs, AIDS oder alles zusammen hat, wie lange der überlegen wird, ob er in die Arbeit geht oder nicht. Der wird sich doch dahin schleppen, egal in welcher Verfassung er ist.
Also wenn er dann so merkt, oh, der Hals, der kratzt schon ein bisschen, oh, ich habe Atemprobleme. Du, aber 10 Euro, das können wir nicht leisten, nochmal abgezogen zu bekommen. Das ist ja
da musst du schon, glaube ich, wirklich in einem Zustand sein, in dem du einfach nicht mehr aus dem Bett aufstehen willst und kannst.
Ich kann es fast nicht glauben, dass sowas wirklich erlaubt ist.
Ja, ich konnte es auch nicht glauben, bis ich dazu einen Artikel.
Aber wahrscheinlich ist es halt das Schlupfloch vom Schlupfloch, vom Subunternehmer, vom Subunternehmer. Wirklich, ich glaube, das ist wie hier bei Wirecard heißt, oder?
Wirecard, ach, ein ja, genau. Großartiges Unternehmen.
Der wurden ja auch die Gelder irgendwie sozusagen so lang im Kreis herumgeführt, dass sie es wirklich geschafft haben, einfach so 2 Milliarden verschwinden zu lassen oder so.
Die haben einfach genau 2 Milliarden verschwinden lassen und jetzt ist der ganze Vorstand wirklich komplett in der Welt verstreut und sucht sich gerade irgendeine Höhle, in der er die nächsten 35 Jahre überleben kann. Saugeil. Eine krass, ist, glaube ich, jetzt in Amerika, hat sich gestellt. Ich glaube, der Vorstandsvorsitzende ist gerade irgendwie in Asien unterwegs und versucht da irgendeinen Drogenboss davon zu überzeugen, dass er ihm Unterschlupf gewährt. Also richtig, richtig seriöses Unternehmen. Kann natürlich dadurch sein, dass die Lufthansa wieder in den DAX rutscht, ne?
Stimmt.
Lufthansa ist ja vor kurzem rausgeflogen aus dem DAX und jetzt wird natürlich Wirecard ist natürlich jetzt praktisch Geschichte, Aktien im Keller. Schade, dass wir eigentlich nicht in Wirecard investiert haben, weil das ist ein richtiges Hämatom-Investment.
Ja, das wäre wirklich, das wäre ein Hämatom-Investment, ja.
Das wäre 15.000 Euro.
Mensch, mit da kann man sich ja richtig für die Lufthansa freuen, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Jetzt musst, was ist denn für die Lufthansa eigentlich reingekommen? Das habe ich jetzt vergessen. Weißt du es noch?
Ich weiß es nicht mehr.
Peinlich. Wir werden es recherchieren lassen. Hier, Jenny! Jenny macht das gleich mal. Entschuldigung, was wolltest du sagen?
Ich wollte einfach nur sagen, genau, das ist auf jeden Fall schon eine lustige Geschichte, wie kann man ein DAX-Unternehmen innerhalb von 2 Wochen einfach in den Ruin treiben? So geht's. Und dann habe ich noch eine Geschichte diese Woche gelesen, dann höre ich aber auch auf mit Corona. Und zwar hast du von diesem Starbucks-Angestellten gelesen.
Oh nein.
Der eine Frau den Kaffee verweigert hat. Die kam in den Starbucks-Café, ich glaube in Boston war das oder was, und kam in den Kaffee rein und hatte keine Maske auf. Und der Mitarbeiter hat sie freundlich darauf hingewiesen, hat gesagt, Lady, Sie müssen hier die Maske aufsetzen. Nein, sie setzt keine Maske auf und Corona gibt's eh nicht und es ist alles scheiße und eine Verschwörung und so weiter. Sie will jetzt einfach ihren Kaffee trinken. Und der Mitarbeiter hat sie einfach freundlich des Ladens verwiesen. Er hat gesagt, nee, du wirst sie nicht bedienen, wenn du keine Maske auf hast. Daraufhin hat die beleidigte Verschwörungstheoretikerin einen Post bei Facebook abgesetzt und hat sich tierisch über Starbucks aufgeregt und sie wird das nächste Mal die Bullen holen und die werden da richtig aufräumen wegen Diskriminierung und so weiter und so fort. Da hat aber das Netz ausnahmsweise mal richtig reagiert und statt der Frau irgendwie Applaus zu klatschen und verbal beizustehen, sind die komplett auf die los. Es gab einen riesen Shitstorm gegen sie, was ihr überhaupt einfällt, ob sie noch all das im Schrank hat. Wenn sie keine Maske aufsetzen will, alles klar, dann soll sie einfach nicht in dieses scheiß Café gehen und sich einen Kaffee bestellen, sondern soll entweder so einen Kaffee to go nehmen, den man auch immer noch nehmen kann vor dem Laden, oder sich einfach ihren Kaffee zu Hause machen und die Schnauze halten. Und einer dieser Menschen, die da irgendwie zurückgeschossen haben und so erbost waren darüber, dass die sich so aufregt, hat ein Spendenkonto ein Trinkgeldkonto praktisch für diesen Mitarbeiter aufgemacht und der Mitarbeiter hat innerhalb von, glaube ich, von 2 Wochen 80.000 Dollar Trinkgeld von der Facebook-Community bekommen für seine engagierte Leistungen, beziehungsweise dafür, dass er der Frau einfach die Grenzen aufgezeigt hat. Fand eine großartige Idee nebenbei.
Ja, das wäre wirklich saugeil. Ich meine, muss auch sagen, hat er bestimmt nicht damit gerechnet, als er sie des Ladens verwiesen hat, dass er auf einmal dann irgendwie so knapp 100.000 Dollar irgendwie mit nach Hause bringt.
Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil, da hat er ja voll Schiss. Also, dem ging es richtig dreckig. Er wollte, was ist dreckig? Er hat sich einfach Sorgen gemacht um seinen Job. Das war ein Tanzlehrer, der leider auch aufhören musste, irgendwie Tanzunterricht zu geben, weil niemand tanzen will. Jetzt hat er sich irgendwie noch diesen Job bei Starbucks gesucht, damit er irgendwie überlegen kann und nicht einer der 50 Millionen mittlerweile Amerikaner die ohne Job sind. Und hat er natürlich einfach Schiss um seine Arbeit. Und ja, mit dieser Aktion hat er jetzt irgendwie so viel Geld zusammengekriegt, dass er jetzt irgendwie dran denkt, seine eigene Schule aufzubauen und so. Es ist eine schöne Geschichte.
Es ist eine schöne Geschichte. Und es ist, glaube ich, auch wirklich jetzt totales Umdenken in Amerika. Müssen sie auch bei diesen Zahlen. Ich glaube, es gab eine Zeit, da haben da war es ja fast so ein politischer Krieg, ja. Trägst du eine Maske, bist du Demokrat, trägst du keine Maske, bist du Republikaner. Und das hat sich jetzt, also jetzt haben wir auch die meisten Republikaner kapiert, dass man handeln muss. Dass ja. wirklich großer Handlungsbedarf ja. ist. Natürlich der gerade, der du, mächtigste der Republikaner.
Oberarmi, der Oberarmi hat das nicht kapiert, nein.
Aber das muss ich mir mal vorstellen, ist doch krass, oder? Dass man sozusagen sich dadurch politisch bekennt, dass du eine Maske trägst oder nicht, finde ich echt krass.
Ja. Ja, ist krass, aber das ist ja bei Hämatom auch so, ne? Wir bekennen uns ja auch dazu, dass wir eine Religion sind, eine musikalische Religion, eine Familie sind und alle ohne Maske halt nicht. Also so fremd kann es dir einfach nicht sein.
Ja, stimmt.
Ich wollte nur sagen, genau in diesem Zusammenhang würde ich sehr gerne diese Sendung Corona macht doof nennen. Wir hatten schon lange kein Corona mehr im Titel und ich glaube, die Welt schreit mal wieder nach einem Corona-Titel. Ja, ein Beistuhl-Corona-Titel. Corona macht doof. Corona
ist du back, denkst doch nur an die Quote, mein Freund.
Ich denke immer an die Quote. Ich wollte auch, meine Alternative wäre, noch ist Polen nicht verloren. Das wäre tatsächlich mein zweiter Titel, weil vorgestern waren ja Präsidentschaftswahlen in Polen. Und tatsächlich hat Andrzej Duda, der Amtsinhaber der rechtspopulistischen PiS-Partei, nicht im ersten Wahlgang gewonnen. Was schon ein Riesenerfolg ist für Polen.
Jetzt kenne ich mich nicht aus, wie geht's da jetzt weiter?
Es geht weiter mit einer Stichwahl zwischen Kaczynski, Entschuldigung, ja, eigentlich schon zwischen Kaczynski, stellvertretend durch Herrn Andrzej Duda regiert und dem Herrn Trzaskowski, Kandidat, der vor kurzem erst aus dem Boden gestampft wurde, weil die Kandidatin vorher irgendwie nicht so gut abgestimmt hat. Und wirklich vor 6 Wochen haben die PO den Kandidaten gewechselt und er hat innerhalb von kürzester Zeit ist er auf 30% gekommen. Ein sehr sympathischer, sehr liberaler Typ, der dem Duda so ein bisschen auch die Grenzen aufzeigt. Duda punktet gerade nur noch mit homophoben Sprüchen, macht wirklich einfach jeden Schwulen, jeder Lesbe schlecht. Seine Parteimitglieder sprechen davon, dass das keine richtigen Menschen sind. Also so geht's ab. Das ist der Tonfall wirklich in Polen. In dem Nachbarland, auch 2020, in meinem Geburtsland, wählt mindestens die Hälfte der Menschen, findet, dass Schwule und Lesben einfach nicht in diese Welt gehören, nicht normal sind und am besten umgepolt gehören. Herzlich willkommen, Welt.
Ja, ähnlich schockierend wie Tönnies Arbeitsmodell, Arbeiterumgangsmodell. Und sag mal, aber wie kannst du das erklären, dass jetzt kommt, also das heißt, dieser neue Kandidat, der muss wirklich eine interessante Persönlichkeit sein, dass er dann auf einmal so irgendwie, fruchtet, dass er irgendwie hier so gute Zustimmung, so gutes Wahlergebnis
ja, bekommt. Ja, da bin ich jetzt nicht ganz so tief drin im Thema, aber ich weiß, dass er sehr liberal ist, sehr aufgeschlossen, sehr europafreundlich, ist so ein Habeck, so ein Robert Habeck. Weißt du, das, da merkst du gleich, da ist jemand einfach sympathisch, kommt smart. Ja, und kommt schon natürlich auch ein bisschen Aussehen dazu, ein bisschen Trump, Habeck-Style. Nee, Entschuldigung, oh Gott, falscher Versprecher. So eine Mischung aus Trump und Habeck.
Aber ich glaube, das ist die Lösung. Ich glaube, das ist die Lösung.
Das ist die Lösung. Nein, ich meinte einfach, ist dir aufgefallen, dass eigentlich alle Rechtspopulisten meistens hässlich sind?
Ja.
Trump ist hässlich, Orban ist hässlich. Also die smarten, coolen, also sowas wie Obama, ich habe vorhin natürlich den Obama gesucht. Obama, Habeck, die schauen meistens auch irgendwie smart aus und sind gut drauf und bewegen sich gut. Weißt du, mit denen kannst du auch tanzen, kannst mal in der Disse gehen. Und die ganzen Rechtspopulisten, ich glaube, die sind einfach nur ihr ganzes Leben lang verprügelt worden.
Wollte ich auch gerade sagen. Der Hobby, Schule. Ja, absolut. Der Hobbypsychologe Süd sagt ganz klar, das hatte wirklich im Kindergarten schon angefangen. Die mussten sich mit Geld so beweisen, auch die ersten Beziehungen und so gingen eigentlich nur, haben nur überhaupt funktioniert, weil sie Geld hatten, weil sie Reichtum hatten, weil sie Angeber waren, weil sie irgendwie auf dicke Hose gemacht haben. Absolut. Und Obama, der war einfach smart, der ist smart durchs Leben und hat immer positives Feedback bekommen und so Komplimente bekommen. Hatten sie es natürlich auch leichter.
Das muss man natürlich, das wäre auch irgendwann mal ein Titel werden. Ne? Rechtspopulisten sind hässlich.
Ja.
Ich lasse ihn
gleich mal aufschreiben hier, das ist gut.
Ja, lass mal aufschreiben. Wo sind wir stehen geblieben? Jedenfalls, noch ist Polen nicht verloren. Tatsächlich ist es für mich sogar ein, nachdem sie ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten ist übertrieben, aber in den letzten Jahren wirklich eine 50% Mehrheit nach der anderen geholt haben, ist das gerade tatsächlich ein positives Zeichen für Polen, sodass die Leute langsam anfangen, die Schnauze voll zu haben und sich das nicht mehr gefallen zu lassen. Aber egal, wir machen heute, ich habe heute Bock auf einen Unterhaltungspodcast zu machen. Lass uns mal heute Spaß haben. Spaß. Wir hatten letzte Woche schon so viel Spaß. Hass im Studio. Waren eine Woche lang zusammen eingesperrt. Mal wieder, es tut gut, eingesperrt zu sein mit dir. Und genau, und jetzt will ich einfach weiterhin Spaß haben.
Spaß, Spaß, Spaß. Man muss ja sagen, dieses Papa braucht mal wieder Spaß, ja. Das kommt ja von der großartigen Staffel oder von allen großartigen Staffeln von Stromberg. Ich war ja mal wieder Stromberg-süchtig. Ich habe wirklich jetzt 3 Staffeln in 2 Wochen mal wieder durchgezogen. Wie alt sind die? Die sind über 10 Jahre inzwischen schon alt, die erste Staffel zumindest. Großartig, ein großartiges, zeitloses Filmmeisterwerk. Wo du auch immer wieder neue Details feststellst. Also alle, die noch nie Stromberg gesehen haben oder nur mal irgendwie schon vor langer Zeit irgendwie die letzte Staffel angeschaut haben, ey, schaut euch das mal wieder an. Das ist so ja,
eigentlich eine Pflichtlektüre, eine mediale Pflichtlektüre für alle, ich würde sagen, für alle 8-Klässler. Ab der 8. Klasse muss man mindestens einmal pro Schuljahr eine Stromberg-Staffel anschauen.
Und es ist tatsächlich FSK 12, ne? Fand ich auch interessant.
Ja.
Aber es sind natürlich versteckte Witze hier. So. Ja, Tanja, mach mal ein Bier hier für den Papa. Genau, und ich hätte natürlich irgendwie gerne noch viel mehr Staffeln angeschaut. Wir haben ja natürlich auch ein bisschen so getan, als würden wir Songs schreiben. Und ich habe mich dann intensiv mit dem Eichen-Prozessionsspinner beschäftigt. Ich bin inzwischen
mit, wie auf mit was? Mit was? Mit was?
Mit
was?
Wie heißt das? Eichen-Prozessionsspinner. Noch nie gehört, ne?
Also, nee, ich habe vorher. Ich habe schon gehört letzte Woche. Ich dachte tatsächlich die ganze Zeit, es heißt natürlich, Ost hört nur so, Eichel-Prozessionsspinnen. Also, ich dachte, es sind tatsächlich Spinnen und sie haben was mit der Eichel zu tun. Ich hatte zuerst Angst, dass ich diese kleine Spinnen. Oh, wie dieses eine Video, was ich geschickt habe, weißt du noch?
Ja, nee, es ist genau die
Eichel-Prozessionsspinne. Genau, unter deine Vorhaut krabbeln und in dein Harnloch hinein und dann deine Eichel von innen befallen und auffressen und dann irgendwann mal rausgucken.
Ja. Es fühlt sich irgendwie auch ähnlich an, muss ich sagen. Du, bevor wir jetzt hier viel Worte verlieren, ich würde sagen, wir spielen kurz unser Erklärlied ab, ja, dann wissen die Zuschauer auch, die bis jetzt noch keine Berührung mit diesem Eichen-Prozessionsspinner hatten, dann erfahren die auch mal, was da irgendwie so dahinter steckt und dann erzähle ich dir noch ein paar Geschichten, von meinem Labor. Ich habe inzwischen ein Labor, wo ich das Gift des Eichen-Prozessionsspinner zum Schnupfen aufbereite oder auch zum Spritzen. Habt ihr verschiedene Modelle und läuft es auch sehr gut an bei mir jetzt hier in meinem Clan. Ich würde sagen, Mats ab, oder?
Ja, hau raus.
Brennhaare der Raupe brechen leicht und werden bei günstiger Witterung durch Luftströmungen über weite Strecken getragen. Die alten Larvenhäute bleiben nach der Häutung in den Nestern, weshalb die Konzentration an Brennhaaren oft sehr hoch ist. Alte Gespinstnester, ob am Baum haftend oder am Boden liegend, sind eine anhaltende Gefahrenquelle. Eichen-Prozessionsspinner.
Genau, hab's gerade schon angedeutet.
Saugeil, wirklich, ohne Scheiß, ich habe noch nie so einen geilen Gesang gehört. Ich habe noch nie, das wäre tatsächlich was für musste man sich für den Eurovision Song Contest überlegen, dass man einfach einen Wikipedia-Text über den Eichenprozessionsspinner einfach so rappt, wie du denn jetzt gerade irgendwie vorgetragen hast. Oder schreit oder metalt oder vielleicht aus Jazz, egal wie, aber Hauptsache diese Wikipedia-Einträge vertonen. Das finde ich, da würden sich viel mehr Menschen informieren über Sachen, die ihnen eigentlich am Arsch vorbeigehen.
Genau, eigentlich schreit dieses Wort ja eigentlich so nach einem ungeraden Takt, ne? Also eigentlich müsstest du so Prog-Rock machen.
Eichenprozessionsspinner.
Genau, wie so. Tomatensalat. Irgendwie, genau, da kann man ja noch viel rausholen. Es wird nicht das erste Lied über dieses wirklich geniale Insekt, eigentlich ist es ja ein Falter. Es wird nicht das erste, letzte Lied sein, das darüber geschrieben wird.
Auf jeden Fall. Aber dieser Falter, Falter ist ja auch gar nicht so gefährlich, der macht ja gar nichts. Nur in dieser Verpuppungsphase. In dieser Verpuppungsphase entstehen so kleine Härchen. Und wenn diese kleinen, also wenn die so Nester bauen an den Eichen praktisch, fliegen diese Härchen durch die Luft. Und da, wo wir unser Studio haben, beziehungsweise da, wo wir unsere Songs schreiben gerade, in der Nähe von Münster, sage ich mal grob, fliegen diese Scheiße einfach überall durch die Luft und man sieht sie nicht. Das ist so heimtückisch. Man sieht sie nicht, diese Härchen, die setzen sich irgendwo drauf und das ist deutlich schmerzhafter, Punkt 1, als einfach ein ganz normaler Mückenstich und auch viel langlebiger. Es ist kein Scheiß, ich habe gestern Nacht mich zumindest vorm Einschlafen gehen mindestens eine Stunde lang gekratzt und zwar am ganzen Körper.
So, jetzt kommt meine Geschichte. Also, wir waren eine Woche. Es ist ein Bauernhof, außenrum, würde ich sagen, ist ein Eichenwald. Das war mir vorher auch nicht klar.
Wie kamst du dieser Beobachtung?
Ich dachte, es ist irgendwie so ein Mischwald. Und ich dachte,
hat da Sherlock Holmes 1 und 1 zusammengezählt?
Und ich dachte auch, dass da eigentlich auch viel Wiese ist. Aber eigentlich ist dieser Bauernhof mitten in einem Eichenwald. Ich würde sagen, es ist eine Monokultur von Eichenbäumen. Ja. Und ich war die ganze Woche hier, stand ich so unter Strom, haben dauernd mich gefragt, ich stehe ja auch immer noch unter Strom, was ist denn das, das gibt's doch nicht. Und klar, wir haben die ganze Zeit gekratzt, aber es war gar nicht so, also es war echt nervig, aber irgendwie ging's. Wir haben aber auch wahnsinnig viel Alkohol getrunken und vielleicht hat es da auch uns ein bisschen betäubt. Auf jeden Fall nach einer
Woche. Ohne Scheiß, es kann wirklich sein, dass der Alkohol Schmerzen ein bisschen gemildert hat.
Ja, es muss so sein, es muss so sein. Auf jeden Fall waren wir eine Woche im Studio und ich wusste schon nach einer Woche Studio mit euch, da kann ich nicht nach Hause, da kann ich irgendwie nicht versuchen, ja irgendwie mit Kindern, mit Familie irgendwie rumzumachen, geschweige denn mit 17 Kindern. Ich muss da erstmal zu meiner Mama. Da kommt erstmal der Turkey, da kommen Entzugserscheinungen, mache ich eigentlich immer so. Absolut. Ich mache das immer so. Ich gehe mal erst so 3-4 Tage, bis ich dann wieder komplett ausgenüchtert bin zur Mama und die hilft mir dann irgendwie des Nachts. Und es ging auch so irgendwie ganz gut. Das habe ich ja alle 2 Wochen irgendwie, dass ich dann Entzugserscheinungen habe. Und wir haben da irgendwie beide Erfahrungen, meine Mutter und ich, wie ich da irgendwie so runterkomme. Auf jeden Fall bin ich ja kurz vorm Losgefahren barfuß in meine Turnschuhe
vom
gestiegen.
Vom Losgefahren.
Habe ich losgefahren gesagt?
Vom Losgefahren.
Ja. Deine scheiß Mama rufe da, die machen es ja auch nicht besser, dass ich mich konzentriere. Auf
kurz
jeden Fall
vom
bin ich,
Losgefahren.
Ich bin barfuß in meine Schuhe gestiegen.
Okay.
Ja, hab noch nichts gemerkt, Autofahrt, alles cool. Komm hier bei Mama an. Hab dann auch noch 1-2 Bier getrunken, um einfach runterzukommen. Und dann ging's los. Ohne Scheiß. Ich lag die ganze Nacht wach und hab meine beiden Füße gekratzt. Ja. Ich glaube, diese beiden Schuhe, in die ich barfuß reingestiegen bin, die waren komplett voll mit den Härchen des Eichenprozessionsspinners. Und ich war nur noch drauf. Ich bin durchgedreht. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich hab mich rot gekratzt. Ich war kurz davor, meine Füße abzuschneiden.
Ja.
Wahnsinn.
Die Scheiße,
Wahnsinn.
Wenn du einmal anfängst, ist ja wie beim Mückenstichen. Wenn du einmal anfängst, kannst du nicht aufhören. Und es gibt es so ein befriedigendes Gefühl, wenn du am Kratzen bist und der Schmerz so langsam nachlässt und dann denkst du, okay, alles klar, jetzt höre ich auf und dann machst du noch ein bisschen weiter und dann tust du deine Hand wieder weg und wirklich 2,5 Millisekunden später geht das wieder los und du fängst wieder das Kratzen. Und das ist so ein scheiß Kreislauf, bis alles blutet, alles aufgekratzt ist. Ich stand da auch da. Am Samstag habe ich zusammen mit Beyond the Black ihren Platz 3 in den deutschen Album Schatz gefeiert, die waren hier und es war mir dann fast schon peinlich. Niemand wollte mir die Hand geben, weil ich mir so dermaßen die Waden aufgekratzt habe, dass die komplett blutig waren und das Blut unter meinen Fingernägeln war. So, und niemand wollte mir die Hand geben oder geschweige denn mit mir anstoßen oder sich eine Kippe geben lassen von mir oder was auch immer. Ich galt so ein bisschen als Aussätziger, ja, also als ein Pest- oder Leberkranker.
Nichts Neues für dich, glaube ich.
Also ein Eichel Präzisionsspinnen. Der schließt dich auch aus der Gesellschaft aus. Ich glaube, Menschen, also es ist nicht nur so, dass das Corona-Patienten geächtet werden, auch Opfer des Eichenprozessionsspinner werden geächtet von der übrigen Gesellschaft, was nicht in Ordnung ist.
Was überhaupt nicht in Ordnung ist. Aber wie gesagt, also ich sehe inzwischen den Vorteil, ich mache da richtig geile Drogen draus und baue jetzt hier gerade den Handel auf und die Leute stürzen sich noch drauf. Also Crack und was war denn noch so angesagt in letzter Zeit?
Crack.
War gestern, ganz klar. Und ja. Jetzt ist wirklich die Haare des Gift des Eichenprozessionsspinners. Geiles oh. Zeug. Bin voll drauf.
Lass uns tanzen, du Menschenplage, denn wir feiern jetzt unsere letzten Tage. Gott serviert den Henkersbraten, Teufelsünden, Göttertaten, Engelstränen, Seelenpiraten.
So Leute, wir haben noch diverse andere Sachen zu tun. Wir müssen heute viel, viel abarbeiten, denn ich habe gestern über meinen Facebook-Account, ich dachte, mein Facebook-Account ist tatsächlich schon tot, aber nein, er lebt noch, er ist so lebendig wie eigentlich noch nie, eine Frage gestellt, beziehungsweise habe ich die Leute aufgefordert, uns Fragen zu stellen und es kamen wirklich richtig gute Fragen. Deswegen hätte ich voll Bock, das zu machen und das durchzugehen.
Finde ich super, unbedingt.
Aber bevor wir soweit sind, lass uns mal ganz kurz unser Album des Monats abarbeiten. Man muss dazu sagen, es war ein Fehler von uns, beziehungsweise von mir. Das war meine Idee. Ich habe viele, viele gute Ideen, finde ich richtig geniale Ideen. Dieser gehört ja nicht dazu, ja. Also diese Idee ist komplett untergegangen. Ich habe abgekackt. Das interessiert keine Sau. Album des Monats. Wir hören meistens die gleiche Musik und können uns so richtig nichts irgendwie empfehlen. Wollen aber diese Kategorie mit Würde in den Tod begleiten. Können wir das so sagen?
Kann man so sagen, aber jetzt red's nicht ganz so schlecht. Also ich habe ja dadurch wirklich mindestens ein neues Album kennengelernt, das ich wirklich abfeiere.
Ja, tatsächlich. Habe ich nicht Westernhagen dadurch kennengelernt? Also dieses Album? Ich weiß, ich glaube nicht. Das war glaube ich, der Grund des Anstoßes. Egal. Album des Monats war das von dir vorgeschlagen für mich. Turbo Negro mit Apokalypse Dudes. Ich muss sagen, es ist okay, aber mich haut's leider nicht. Mir ist
wirklich?
So, ja. Mich haut's nicht um. Es klingt so Working Class Punk aus den, keine Ahnung, 70er, 80er Jahren. Ja, Ende 70er, Anfang 80er.
Ja, klingt so, aber es ist jünger.
Ja, das ist viel, viel jünger, ja, aber klingt wesentlich älter. Mir fehlen irgendwie die geilen Hooks. Das ist
wirklich?
Ja. Mir fehlen die geilen Hooks.
Na klar. Verstehst du nicht.
Deathbang nennt sich das, glaube ich. Also wirklich so, das ist ein depressiver oder Grunge, eine Mischung aus Grunge und Punk irgendwie so. Die sind, glaube ich, mittlerweile, das ist echt eine fette Band, ne? Und vielleicht kommt auch irgendwann der Moment, an dem ich total besoffen auf dem Festival stehe und wir spielen gerade mit ihnen und ich höre die Band und macht's Klick und ich feiere die Kombos so ab und höre ab dem Zeitpunkt gar nichts mehr anderes. Ansonsten wird Turbo Negro ein Vogelschiss auf meine Playlist, als ein Vogelschiss auf meine Playlist enden. Deshalb würde ich aber trotzdem, ich habe einen Song gefunden, der ist gar nicht so schlecht, zumindest von der, ist aber nicht auf dem Album, zumindest von der Attitude oder von dem Titel her, All My Friends Are Dead. Den würde ich dann trotzdem gerne auf die Playlist einfach knallen.
Sehr gerne. Aber ich bin fast schockiert, dass es, das ist für dich so.
Ja, es tut mir leid.
Hast du jetzt keine Freunde gemacht da außen, bin mir ziemlich sicher.
Ist mir auch wurscht. Ich bin mittlerweile echt ein alter Knacker und ich höre das, was mir gefällt. Früher habe ich mich noch von der Bubble, von der Blase, von der Community leiten lassen, was ich zu hören habe und oder was ich nicht zu hören habe. Mittlerweile geht mir das alles am Arsch vorbei, Leute. Ich finde Turbo Negro scheiße. Nee, ist auch wieder zu hart, das stimmt überhaupt nicht. Aber mich haut's halt nicht um. Also komm, hau du raus.
Genau, bei mir ging es ja um dieses Album das Debüt von den H-Blocks. Interessant, ja. Auch hier wieder so dass wir jetzt.
Ja, vielleicht liegt das auch in den Tipps. Ich gebe dir mal die geilen Alben, Alter. Und du gibst mir mal den Scheiß, ja? Du gibst mir irgendeinen alternativen Kack.
Nein.
Und kriegst von mir die mega guten Alben, ey.
Ich bin fast schockiert, dass du den Turbo Negro noch gar nicht kannst. Das kann man schockierend finden. Auf jeden Fall. Fun Fact oder Fact überhaupt, in dem Studio, in dem wir jetzt gerade eine Woche wieder verbracht haben, da wurde genau dieses Album Time to Move von den H-Blocks geschrieben, aufgenommen, produziert und whatever. Und wir arbeiten ja mit Vincent Sorg zusammen. Der, weiß ich gar nicht, war da vielleicht schon ein bisschen so Praktikant oder so?
Der war gleich Praktikant bei diesem Album, ja.
War ja sogar, okay, alles klar. Ja. Und der Jörg Umbreit, der war ja irgendwie da schon voll Recording Assistant und hat, im Prinzip, was ist es immer noch und sein Studio. Produziert hat es aber wiederum jemand anderes, den Namen habe ich gerade vergessen. Muss auch nicht ganz so sympathisch sein, der das Projekt auch so ein bisschen an sich gerissen hat. Egal wie, egal warum, egal was, ist natürlich, muss man sagen, ein großartiges Album, das ich, finde ich, auch wirklich so international messen lassen kann. Absolut. Laut Wikipedia hat 750.000 Mal wurde das Album verkauft. Vincent Sorg hat hier gleich wieder interveniert und gemeint, nein, das kann nicht sein. Ich habe keine Ahnung.
Aber glaubt er mehr oder glaubt er weniger?
Nee, weniger. Viel weniger natürlich.
Wirklich? Ich würde auch sagen, dass das H-Blocks waren schon eher Sparte damals. Es waren eher schon keine Ahnung.
Ist hochgegriffen,
ne? Ja, für die coolen Kids. Ich glaube 750.000. Und es war, glaube ich, international auch kein großes Thema. Ne? Es war eigentlich eher ein deutsches Thema dann.
Ja, also genau, das auf jeden Fall. Aber trotzdem, also
im Gegensatz zum Beispiel zu Guana Apes oder so, die, glaube ich, wesentlich internationaler gespielt haben, war H-Blocks, glaube ich, wirklich eher auf den deutschen Markt fokussiert. Oder beziehungsweise auf Gas. Ne? Germany, Austria and Switzerland.
Genau, dafür war es dann vielleicht doch, weil wenn man es dann wieder so international vergleicht, zu wenig eigenwillig, ne? Also klar hatten sie, muss man sagen, diesen Kids-Bonus noch. Also die waren ja unglaublich jung, als sie wirklich so ein tolles Album geschrieben haben, gemacht haben, produziert haben. Aber klar, es war schon, das steckt schon, du hörst ganz schnell so Chili Peppers oder diese ganzen viele Crossover-Sachen und so dieser Zeit eben raus. Also da haben sie jetzt nichts Neues erfunden, wobei Guano Apes eigentlich auch nicht.
Weiß ich nicht, ob sie nichts Neues. Ich fand schon, dass das, also ich kann zumindest nichts Vergleichbares in dieser, mit dieser Power, mit dieser Energie, auch mit diesen Hooks, weil es gab zum Beispiel, natürlich gab es auch Such a Search und solche Geschichten oder Black Eyed Blonde oder sowas, aber die haben, also ich finde, die haben die Hook verbunden mit diesen Crossover und das war für mich, das fand ich schon, dass es herausgestochen hat.
Ja.
Vor allem Henning Wieland, der dann später bei den Sünden Mannheims, eigentlich bei der Band, der man nachsagt, die besten Sänger Deutschlands zu vereinen, hat er dort gespielt. Und ich weiß nicht, wie Henning Wieland das jemals geschafft hat, dort zu landen, weil das war, glaube ich, eines meiner ersten Konzerte in Weiden, im Josefshaus, habe ich schon mal erzählt. Und er hat von Little Girl keinen einzigen Scheißton getroffen. Wirklich nicht einen. Du hast diesen Song nicht erkannt.
Ich habe dir übrigens zum Album Fly Eyes, da war dann schon der Rapper weg, live gesehen im Nürnberger Hirsch. Da waren vielleicht noch so wahrscheinlich maximal 400 Leute da. Krass, mit dem unglaublichen Marco Minnemann am Schlagzeug. Und der natürlich unglaublich ist und beeindruckend ist. Aber was echt, da kann ich mich dran erinnern, als wäre es gestern gewesen, was total beeindruckend war, war der Gitarrensound. Nur ein Gitarrist, das war so eine Wand.
Sehr guter Mann, ja.
Ja, hast du das auch in Erinnerung? Oder
ist Bass und Gitarre fand ich, alle beide waren echt wirklich ausnahmslos.
Glaube ich, lauter so Orange-Verstärker, auch nicht wenig davon. Und der Soundmann fand den Gitarrensound, glaube ich, auch sehr laut. Ich glaube, vom Schlagzeug, obwohl es der großartige Marco Minnemann war. Es war schon eher dünn und klein hinten. Aber der Gitarren, das war echt geil. Ah. Und hat Power gemacht. Aber schon, also die haben ja bestimmt mal auch vor 3000 Leuten gespielt. Wobei, das ist ein guter Punkt, wenn du sagst, die waren eigentlich nie eher so immer so Indie-Schiene. Wäre mal interessant, was da so ein Publikumsmaximum war.
Ich glaube, das Höchste war irgendwie so 18, 19 Uhr auf dem Hurricane oder auf dem Taubertal oder auf dem Southside-Festival und so. Also ich glaube, so richtig die Headliner-Positionen hatten sie, glaube ich, nie inne.
Okay.
Genau, okay,
also also Album, nochmal so ein paar Facts, irgendwie 1994 kam das raus, Chili Peppers habe ich schon erwähnt, Beastie Boys, finde ich, hört man auch so manchmal raus.
Beastie Boys, okay, bin ich bei dir, ja.
Ich genau, du hast aber schon recht, ich will es nicht schmälern, irgendwie hört man alles raus, aber irgendwie haben sie ja auch irgendwie da so einen neuen Mix gemacht, der wirklich geile Energie hat, der geile Songs hat und so weiter. Ich habe letzte Mal vor 2 Wochen, glaube ich, schon mal auf die Liste gehauen, als wir es verschoben haben, unsere CD des Monats. Ich weiß es doch, ich glaube, ich habe Fuck the Facts draufgehauen.
Ja, hast gemacht.
Genau, also ich würde jetzt noch draufhauen. Echt, muss sagen, alles geile Songs. Ne? Revolution, dann würde ich auf jeden Fall Move und Little Girl hast du, glaube ich, schon mal draufgehauen. Dann haue ich noch Rising High drauf.
Sehr gut. Ach, Rising High, auch ein geiler Song. Eigentlich das ganze Album.
Diese Hit-Dichte, die ist echt geil.
Die ist großartig.
Haben sie gut gemacht.
Ja. Einfach ein großes Album, ja. Ja, schön, du, wenn wir dabei sind, dann mache ich doch die Playlist auch gleich mal voll. Ey, die wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und zwar, wir haben letzte Woche viel Crossing Over gehört aus den 90ern. Auch die Crossing All Over, wirklich, die Compilation, die du gar nicht kanntest, die aber früher irgendwie so der Pacegeber war für Jugendliche, wie mich, ja. Ich bin ja ein junger Spund im Gegensatz zu dir. Und wir haben uns eigentlich unsere Inspiration sehr oft über die Crossing Over Compilations geholt. Und die haben wir tatsächlich rauf und runter gehört, bis früh um 3, 4, wollten jeden Tag früh ins Bett und haben es nie geschafft, vor lauter Trinken, Rauchen und Musik hören. Und dann würde ich gerne zwei Sachen
noch. Hat Spaß gemacht.
Hat mega Spaß gemacht, wirklich. Einmal Shelter, bitte, mit Here We Go. Mhm. Und einmal Queens of the Stone Age mit No One Knows. Ein bisschen älter schon, also nee, andersrum, ein bisschen jünger, aber war auch irgendwie Teil dieser Crossing All Over CDs. Und genau, gute Nummern und immer schön weiter die Playlist abonnieren.
Yes. Und jetzt würde ich sagen, der West möchte sich mal zu Wort melden.
Ja, aber eins, bevor sich der West zu Wort meldet, jetzt habe ich es dreimal angestellt, jetzt lass uns mal ganz kurz noch drüber quatschen. Du hast mir erzählt, Tobi von Fiddler's Green, unser Freund Tobi von Fiddler's Green, feiert diese Doku von Schweinsteiger so ab.
Ja. Stimmt das? Er hat gemeint, Emotions, Emotions, Emotions unbedingt anschauen.
Ja, aber komisch, ja, ist auch ein Bayern-Fan, hä? Lass mich raten, ist ein Bayern-Fan?
Absoluter Bayern-Fan, außer Hoffenheim spielt mal wieder besser. Das war vor 2, 3 Jahren so. Da war er ganz schnell mal Hoffenheim-Fan, weil er da aus der Gegend kommt. Aber da ist er auch, ist ein Winner-Typ, der muss sich natürlich auch an Winner-Mannschaften halten.
Ja,
wenn Hoffenheim wieder abkackt, dann ist er ganz schnell wieder Bayern-Fan.
Ja, so ähnlich wie du, ne? Ich bin der Einzige, der irgendwie so.
Nee, ich bin immer Bayern-Fan.
Ja, mit dem Club in die dritte Liga wandern wird. Jedenfalls, es ist tatsächlich sehenswert. Ja, man kann sich's angucken. Ich habe schon mal kurz durch die Blume erwähnt. Mir fehlt so ein bisschen Inhalt oder beziehungsweise mir fehlen auch irgendwie so die Bad Moments. Also es gab ja durchaus irgendwie schlechte Momente, beziehungsweise auch so Hintergrundinformationen. Wie die Geschichte damals mit Uli Hoeneß, ja, der einfach Steuern hinterzogen hat. Und ich ins Gefängnis musste, weil er zu Recht, weil er einfach eine Straftat begangen hat. Da gab es irgendwie keine richtige Äußerung dazu, außer, ey, Uli Hoeneß, ohne dich wären wir nicht hier und Grüße ins Gefängnis. Was meiner Meinung nach einfach die ganze Situation, die ganze Straftat bagatellisiert. Und da hätte ich mir mehr Inhalt gewünscht. Ich hätte mir auch viel mehr Inhalt gewünscht, so von diesem ewigen Fight, der so 2, 3 Jahre ging zwischen Dortmund und zwischen den Bayern, wo es wirklich richtig tierisch abging, was viele Experten auch als den Grund eigentlich nennen, warum Deutschland 2012 nicht Weltmeister oder 2014 nicht Europameister geworden ist, weil es einfach in der Nationalmannschaft zwei Fronten gab. Also einmal gab es die Dortmund-Front und einmal die Bayern-Front. Und die haben sich so gehasst, dass die einfach auf dem Platz nicht miteinander funktioniert haben und nicht zusammen gespielt haben. Das ist für viele der Grund, warum die Deutschen also 2010 nicht Weltmeister oder 2012 nicht Europameister geworden sind. Und erst als dann praktisch durch Philipp Lahm, durch Mats Hummels, glaube ich, und Miroslav Klose irgendwie so eine wie so eine Richterstelle oder so eine Anlaufposition geschaffen wurde in der Nationalmannschaft 2014 bei der Weltmeisterschaft in Brasilien und die Spieler auf einzelne Camps so verteilt wurden, also gemischt Bayern mit Dortmundern zusammen, dass zum Beispiel, keine Ahnung, der Großkreuz auch mal mit einem Schweinsteiger ins Zimmer muss. Und erst dann hat sich die Stimmung gelockert, sodass der Teamgeist so da war, wie er dann da war und den Titel möglich gemacht hat. Dazu haben mir auch ein paar Worte gefehlt. Ansonsten echt sehr sympathisch. Seine Frau, mega gut aussehend und sehr, sehr sympathisch auch. Und ich glaube, die lieben sich. Das ist die Anna Ivanovic, früher Weltklasse-Tennisspielerin.
Wahnsinn, ne?
Ja, hat auch irgendwie einen Grand Slam gewonnen, war Nummer 1 irgendwie ein paar Wochen lang. Preisgeld über 15 Millionen. Gut, da wird der Schweini drüber lachen. Da wird der Schweini drüber lachen.
Aber du kannst ja auch mal shoppen gehen mit ihrer Kohle.
Ja, aber hat irgendwie über 15 Millionen Dollar Preisgeld eingespielt. So, auf jeden Fall habe ich echt eine glückliche Beziehung. Mir geht es ein bisschen zu viel um diese Beziehung. Mich würde das Sportliche, wie gesagt, mehr interessieren. Was aber echt krass war und was mich wieder irgendwie so in sein Tal gestürzt hat, beziehungsweise so Erinnerungen wachgerufen hat, war das verlorene Halbfinale 2006 bei der WM in Deutschland. Kannst du dir da noch erinnern?
Ja, ich glaube, ja.
Das war für mich wirklich, und da wurde mir wieder bewusst, sowas habe ich auch danach nie wieder gespürt, als Deutschland das Spiel verloren hat gegen Italien.
Und war das die Weltmeisterschaft, wo Deutschland, wo man am Anfang eigentlich ganz geringe Erwartungen hatten?
Ja,
hatten,
und das war die
Weltmeisterschaft. Hatten sie immer wieder Glück und vor allem Oliver Kahn hat echt wahnsinnig viel gerettet.
Nee, Oliver Kahn war 2002 in Südkorea. Das war die Weltmeisterschaft, da wurde Oliver Kahn gar nicht aufgestellt, beziehungsweise ihm wurde die 1 entzogen und Stefan Lehmann, glaube ich, war im Tor. Und Die Deutschen, genau. Null, hatten null Ambitionen, beziehungsweise was irgendwie eh utopisch, dass wir da irgendwie weit kommen. Und dann wurde das so ein Wahnsinnsturnier. Schweini und Poldi haben aufgespielt. Wir haben Schweden weggeballert. Wir haben Deutschland, Polen weggehauen. Wir haben gegen Costa Rica am Anfang gewonnen. Dann Argentinien im Viertelfinale in diesem Elfmeterschießen. Lehmann mit dem Zettel aus der Stutze raus. Und dann spielen wir gegen Italien im Halbfinale, verlieren das Spiel. Ich glaube 2-1. Und für mich hat sich das angefühlt, als würde eine Frau mit mir Schluss machen. Als würde meine Freundin mit mir Schluss machen. Und ich war wirklich, also ich weiß, der Tag danach, der war furchtbar. Das war so eine Leere. Als würdest du vor deiner Frau verlassen werden und musst jetzt schauen, wie du im Leben einfach selber zurechtkommst. Das war wirklich, also sowas habe ich von der Stimmung auch nie wieder erlebt, was Fußball angeht. Dass ein ganzes Land plötzlich so ein Jahrhundertsommer feiert und in sich irgendwie zur Public Viewing das erste Mal so trifft und die Mannschaft abfeiert. Die Mannschaft ist so jung, die spielt auch noch geilen Fußball. Die spielt nicht irgendwie einen Kack, ja, schiebt sich den Ball hin und her, einen Ball nach vorne und hofft, dass dann irgend so ein 2 Meter Typ vorne steht, den den Ball vielleicht irgendwie ins Netz haut, sondern das war irgendwie ein guter Fußball. Die ganze Welt hat uns irgendwie zugeguckt, uns bewundert. So,
ah, jetzt kriege ich es zusammen. Da war ich sogar auf einem Spiel.
Allein, klar, wir waren zusammen auf dem Spiel, Alter. Allein, dass du sagst, jetzt kriege ich es zusammen, ist schon ein Grund dafür, dir einfach überhaupt die Fan-Mitgliedschaft bei irgendeinem Verein zu entziehen.
Stimmt, wir waren zusammen. Nicht. Wir waren zusammen.
Du hast mich zum Weinen gebracht, du hast mich angerufen und hast gesagt, ey, Alter, willst du mit zum Fußball?
Ja.
Sag, wie? Zur WM? Er sagt, ja, ich hab Karten für ein WM-Spiel. Und ich habe geweint, Alter. Du hattest Karten für ein WM-Spiel.
Das geweint? Hast du echt geweint?
Ja, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als du das mir gesagt hast. Wir haben auch ein sensationelles 0-0 von Japan gegen Kroatien gesehen.
leider kein Tor gefallen.
Es war ein miserables Spiel, wirklich. Eine Torschance, glaube ich, das war ein Elfmeter, verschossen. Und ansonsten, aber es war wurscht, die Stimmung war auch außerhalb dieses Stadions. Die war so
Spaß
geil, das war wirklich richtig
schön. So. Das war ein unglaublicher Sommer, ganz toll. Du, noch kurz zum Schweinsteiger-Film. Stimmt das, dass Til Schweiger den produziert hat?
Til Schweiger hat den produziert, ja.
Vielleicht liegt es ja daran, dass die
so ein paar Sachen. Ja, absolut. Tatsächlich liegt es daran. Til Schweiger ist jetzt nicht für seinen investigativen Journalismus bekannt, sondern er will natürlich Emotionen hervorrufen. Er will irgendwelche deutschen.
Er will keinen Ohrhasen haben.
Genau, er will irgendwelche Romanzen, romantische Komödien machen, so, die keinen Inhalt haben, sondern einfach dich nur irgendwie zum Schmunzeln oder zum Lachen bringen oder zum, ja, vielleicht sogar auch zum Weinen, wobei in dem Fall halt nicht. Das kann das
tatsächlich sein. Ich werde mir anschauen.
Ja, aber es ist trotzdem sehenswert. Man kann sich schon mal angucken. Aber wie gesagt, nicht aus dem Häuschen können. Ja, ich würde sagen, Amen. Lassen wir West dran.
Unbedingt, sonst verlabern wir wieder alles. Amen.
Freak-Frage, werdet ihr euch gegen Corona impfen lassen?
Kurz und knapp, ja, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ein kleiner Schisser, vielleicht würde ich es nicht, also wenn jetzt das Medikament rauskommt, dann würde ich vielleicht noch eine Woche warten.
Ich bin der Allererste. Ich habe gestern einen Bericht gesehen über eine Biologin, die das, die zu den Testpatienten gehört und die hat gesagt, sie kennt sich sehr gut aus in der Materie. Und sie hat null Bedenken, sich impfen zu lassen. Übrigens wird der Impfstoff mittlerweile schon produziert, ne? Also sie rechnen fest damit, Anfang des Jahres ist der Impfstoff da.
Absurd, muss man sagen. Absurd schnell. Wahnsinn.
Genau, und ich will mich auch klonen lassen. Ich will, dass die Regierung und vor allem auch Bill Gates meine App gut kennt und mir irgendwie so ganz kleine Spione in den Körper einflößt. Deswegen, ja, auf jeden Fall, ich will der Allererste sein. Amen.
Ja, Amen.
Freak-Frage, welche war die ekeligste Wettschuld, die ihr einlösen musstet?
Bei dir ist es, glaube ich, schon klar.
Bin ich gespannt. Aber jetzt sag mal du zuerst.
Nein, es war ja keine Wettschuld. Ne, doch, war eine Wettschuld. Dein Losen beim Billardspiel, denke ich, war die übelste. Ich glaube, bei mir war es... Da war ich noch ein bisschen jünger. Wir haben in einem Schloss übernachtet und ich musste eingemachten Hasen aus dem Keller holen. Also da hat irgendwie vorher eine sehr alte Frau gelebt und die hat in der Zeit noch gelebt, als Tiere geschlachtet wurden und in Einmachgläser gesteckt wurden.
Nein, und, man kann doch, einen Hasen in einen Einmachglas stecken.
Man kann einen Hasen einmachen.
Ja, man und kann wir mussten alles anmachen. Einmachen.
Und ich musste nachts ohne Licht in den Keller. Es war, glaube ich, sogar Vollmond. Auf jeden Fall, es war genug sozusagen so Mondlicht da, um nicht total zu stolpern. Und er musste sozusagen ein Glas eingemachten Hasen, der wirklich, ich habe den noch vor mir, es war wirklich so ein ganzer Hase.
Am Stück? Im Ganzen, in einem Scheißglas?
Ich schwöre es.
Ich schwöre.
Genau, und es waren wirklich, wir haben irgendwie im ersten Stock geschlafen, zwei Stockwerke runter und es war ein richtiger Keller, in Schloss ist ein bisschen hochgegriffen, aber eigentlich war es schon so eine Art Schloss. Musste diesen eingemachten Hasen holen, habe aber davor echt meine Fresse ganz schön weit aufgerissen und als ich dann holen musste, ich habe es durchgezogen, ganz klar, aber beim Holen da hatte ich weiche Knie.
Aber das wusste ich nicht, dass du wirklich einen ganzen, also nach was schmeckt, habt ihr den gegessen auch?
Nein!
Eingelegter Hase?
Der war schon 100 Alter. Jahre alt wahrscheinlich.
Ja, bist doch scheißegal, ne? Eingelegt kann ja auch 800 Jahre alt sein.
Ja, also ich muss die nur holen.
Aber nach was könnten ein Eingelegter, wer hat da draußen schon mal einen eingelegten Hasen gegessen, Leute? Schreibt das mal bitte. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also klar, Früchte kann man einlegen, man kann Gemüse einlegen, so, das ist auch lecker. Aber also erstmal Fleisch überhaupt und dann auch noch einen Hasen, Alter.
Krass, ne? Aber rein theoretisch geht's natürlich. Es ist konserviert.
Ja, klar, aber nach was schmeckt es denn? Du kannst es ja nehmen, du musst es ja süß machen oder machst du es wie Gurken, aber die sind ja auch meistens, die haben auch so einen süß-sauren Geschmack. Naja, du, keine Ahnung. Wir werden West losschicken, der soll mal einen Hasen fangen und werden den jetzt mal irgendwie einlegen übers Wochenende.
Genau, West wird ihn fangen, Nord wird ihn schlachten und wir werden es testen, alles klar. Ja.
Meine Wettschuld, die schlimmste Wettschuld, die ich jemals hatte, das ist überhaupt nicht. Also du klopfst dir wieder auf die Schulter, aber du denkst, dass du irgendwie eine geile Idee hattest mit deinem scheiß Püree aus der Packung.
Entschuldigung, war deine Idee, ja?
Ja, das stimmt, das war meine geile Idee. Meine ekligste Wettschuld war tatsächlich, ist schon wieder 10 Jahre her. Wir hatten einen Techniker dabei, früher, der uns jahrelang begleitet hat, der hieß Kalle. Kalle hatte kaum Zähne im Mund und seine Füße sahen aus, als das Foto, wie das Foto, was ich vor kurzem bei Instagram gepostet habe, Juhu, endlich wieder Flip-Flop-Time. So ähnlich sahen Kalles Füße oder sehen Kalles Füße, glaube ich, immer noch aus. Das heißt, sehr ungewaschene und lange Zehennägel. Die Hornhaut ist ihr, hat irgendwie so eine Dicke eines schönen Butterbrotes und
wird ganz schlecht.
Und wir haben damals im Hotel total damals hatten wir noch keine Frauen in den Hotels, sondern mussten uns selber irgendwie befriedigen innerhalb der Crew und ich weiß nicht, ob wir Wahrheit oder Pflicht gespielt haben oder irgendeinen Scheiß oder irgendein Saufspiel gemacht haben und wer verliert, muss dann irgendwas Ekliges tun. Jedenfalls musste ich seine Füße ablecken. Und das war wirklich das Ekelhafteste, was ich jemals gemacht habe. Wobei, ich habe danach das ganze Zimmer vollgepisst von oben bis unten. Das fand ich noch lustiger. Das war in meiner urinalen Phase.
Und urinale Phase, ja.
Da habe ich viel und gerne gepinkelt.
Scheiße, wie heißt es bei kleinen Kindern, wenn sie überall hinkacken? Anale Phase natürlich.
Das ist dann die anale Phase, ja.
Urinale Phase. Ja, bei den meisten. Oder bei einem normalen Menschen dauert sie so bis zum zweiten Lebensjahr.
Ja.
Ja, bei dir war es ein bisschen länger.
Mein Höhepunkt war tatsächlich, als ich den Wasserkocher vollgepisst habe.
Jedes Mal, wenn ich jetzt in einem Hotel bin, denke ich, wenn ich einen Wasserkocher sehe, an dich. Danke.
Ja, aber wir hätten auch irgendwie fremdgehen können, haben wir nicht gemacht, wir haben einfach gepisst, wir haben uns dadurch mit solchen Späßchen unterhalten, das ehrt uns, finde ich.
Absolut.
Uns gegenseitig die Füße lecken und danach irgendwie in den Wasserkocher reinpissen.
Und schade, genau, wenn du neues Wasser machst, das kocht ja, das desinfiziert ja, also
weißt du, was mich ein bisschen bedenkenlos. Ja, was mich ein bisschen nervt oder stört, was ich mir nicht verzeihen kann bis dato, warum ich das nicht warm gemacht, warum habe ich das einfach nicht warm gemacht und niemandem einen Tee angeboten damit, weißt du?
Ja, aber wem? Ja, wir haben ja alle zugeschaut.
Heiße Pisse.
Boah.
Amen.
Amen.
Freak-Frage, in welcher Stadt bzw. bei welchem Gig gab es die schönsten Frauen?
Ah, das ist eine gute Frage. Nein. Aber es gibt tatsächlich, gibt es Auftritte, da geht die Band runter von der Bühne und denkt sich, oder spricht, was heißt denkt sich, das wird natürlich auch sofort ausgesprochen, wow, waren heute Schnecken im Publikum. Hast du das gesehen, hier die vier, in der vierten Reihe oder die zwei ganz vorne oder hier hinten beim Mischpult stand noch eine mit ihrem Freund.
München, bei mir ist es wirklich München, ich meine es.
Ach Quatsch, ja klar.
Doch, nee. Ich glaub, alle sagen immer Russland, bei mir ist es München.
Nee, ich glaube die schönste.
München ist für mich das zweite Moskau.
Ich glaube, die schönsten waren tatsächlich in Sofia bisher. Für mich. Und ja, leider.
Da hast du dich von der Euphorie blenden lassen.
Kann sein. Es spielt immer alles irgendwie zusammen. Und ich glaube, die unvorteilhaftesten sind meistens, wenn wir in Tschechien mit Dimitri spielen.
Voll, da hast du absolut recht.
Da ist es
leider. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Liebe Grüße an Dimitri. Wir hatten gestern lang Kontakt mit Arthur und wir freuen uns. Wir werden tatsächlich, Leute, wir werden wahrscheinlich, so wie es aussieht, am 8.8. einen richtigen Gig spielen in Tschechien.
Juhu.
In Tschechien, richtig mit Publikum und ohne Masken und richtig wie früher. Wie früher in der guten alten Zeit.
Und die stehen dann eng zusammen und so.
Ja. Und ich freue mich drauf, da wieder zu spielen. Und ich liebe auch Tschechien, aber wirklich die Kombination vielleicht aus Hämatom, Dimitri und Tschechien, die ruft Fans hervor oder Faninnen hervor. Die sind nicht die hübschsten. Das sind nicht die hübschesten. Aber natürlich charakterlich top.
Und das ist ja das, was ich am Ende auch echt nicht falsch verstehen, ja. Aber das ist echt ganz komisch. Und das ist, muss man sagen, fast eigentlich bei jeder Dimitri-Show. Das ist. Am Schluss, da stehen wir auch manchmal noch so, lass uns am Merchstand blicken, um hier und da ein bisschen was zu unterschreiben. Und da habe ich schon sehr interessante Wesen gesehen.
Ja. Also es gibt ja den sensationellen.
Ich weiß auch nicht, was da ist.
Den sensationellen
Inzucht?
Song.
Ist das noch viel Inzucht?
Es gibt das sensationelle Lied von Knokator, beziehungsweise das sensationelle Zitat von Knokator. Alles, was ich sehe auf den Konzerten, sind dicke Männer mit Bärten. Auf diese Kombination, Dimitri Hämatom und Tschechien, würde ich das ein bisschen umdichten, würde sagen, alles, was ich sehe auf den Konzerten, sind dicke Frauen mit Bärten.
Ja, und es ist
echt. Lachen, so. Alter, du musst lachen, verdammt nochmal. Wenn du einen erfolgreichen Podcast machen willst, ja, und dein Partner so einen Witz bringt, musst du lachen. Ha, ha, ha. Sonst gibst du doch den Leuten da draußen das Gefühl, dass dieser Witz scheiße war. Ein Amateur, ja, wirklich. So, ein Amateur so ohne Scheiß. Echt.
So gut war er jetzt auch nicht.
Doch, der ist so gut, dass ich wieder sogar sagen würde, der Titel dieses Podcasts ist Dicke Frauen mit Bärten.
Ach, das wobei, als Titel ist nicht schlecht. Er war ein bisschen vorhersehbar. Und weißt du, was bei mir langsam ist? Je mehr wir Podcasts machen und ich mir die auch manchmal dann so selbst anhöre, desto weniger kann ich mein Lachen leiden. Kennst du das auch von dir?
Nee.
Kennst du wahrscheinlich nicht von dir.
Nee. Nein.
Also ich sitze dann hier im Biergarten, lach und dann höre ich mich selbst so lachen und denke mir, ah, das ist ja wie im Podcast. Das ist ja hier der Podcast-Süd jetzt. Was ist denn jetzt hier los?
Nee, ich kann meine Stimme immer weniger leiden. Ja, Amen, oder? Also wie gesagt, das Thema wäre jetzt durch. Lass uns nochmal mit zwei, drei anderen durchgehen.
Total gerne. So mag ich so. Ja, ja.
So flott, so Tempo, so Amen, so.
Ja, ja, ja.
Freak-Frage, welche Himmelsrichtung hat die wenigsten Groupies?
Süd.
Das stimmt, also ich achte mehr auf Qualität und dadurch sind es natürlich ein bisschen weniger, aber nur Topmodels.
Nee, aber tatsächlich, ich würde sagen, ich habe die wenigsten Groupies.
Nein, ich, ohne Scheiße, ich nehme das gerne an.
Nee, aber ich glaube, das ist, du bist natürlich jetzt irgendwie punkten mit deiner Bescheidenheit und so, aber ich glaube tatsächlich, dass Ost einfach durch seine ganze Art und Weise, vielleicht auch durch seine Figur, wer weiß das schon, vielleicht auch durch seinen kleinen Spleen, alles voll zu pissen.
Aber es stimmt nicht. Ich habe ja schon Umfragen gestartet und so. Aber ich glaube, das ist auch 2020, dass man nicht sagt, ich habe die meisten, sondern dass du eher sagst, diese Bescheidenheit, die macht einen groß.
Nord würde sagen, er hat die meisten. Weil da geht's ja um Qualität.
Ja, er ist auch nicht 2020.
So, sehr gut. Ja, das stimmt. Nord ist wirklich nicht 2020.
Nord ist 1980.
Ja. Also, auf jeden Fall, Nord hat die meisten. Dann würde ich sagen, West, auf jeden Fall. Und wir streiten uns irgendwie um die Loser-Position. Ja, warum eigentlich, hä?
Hier immer Reste Rampe, da kommen dann. Ja. Zu später Stunde dann hier.
Trostpreis. Trostpreis geht immer an Ost oder Süd.
Und verjagen die Letzten auch noch.
Ja, wie steht es denn genau?
Weil wir dann irgendwelche ganz kranken Fragen stellen und dann.
Ja, das ist die eine letzte. Dann kriegen sie
Angst und gehen.
Entschuldigung, ja.
Das war schon alles.
Na, die allerletzte Frau sitzt irgendwie in der Backstage und dann fangen wir irgendwann das Gieren an und hängen dann in ihr dran, wie du schon gesagt hast, mega besoffen und stellen unangenehme Fragen. Und dann ist selbst dann die letzte Frau mit Bart einfach weg genau. aus der Backstage.
Und das muss man erstmal schaffen. Das, ja. Das wird die mit so Psychofragen auch noch vertreibt.
Ja. Amen.
Amen.
Freak-Frage: Wer von euch hat die dicksten Hämorrhoiden?
Ost.
Widerspreche jetzt mal nicht. Nächste Frage, ja. Amen.
Ja, eindeutig. Ich hatte mal wirklich Hämorrhoiden. Habe ich ja schon erzählt, glaube ich, öfter hier. Meine Hämorrhoidengeschichte.
Da bin ich mir nicht sicher, ob du jetzt hier schon wirklich so für die Öffentlichkeit.
Ich habe ja? jetzt, ich habe dir erzählt und zwar war das diese Story, als ich mit meinen Hämorrhoiden, die wirklich so riesig waren, dass ich unbedingt so in die Notaufnahme musste und kaum laufend wirklich da rein gekrochen kam. Und er sitzt am Empfang der Notaufnahme, die Silke, ich weiß, ein Eichner, glaube ich, hieß die.
Yes,
Silke Eichen Prozessionsspinnen. Spinner sitzt an der Rezeption und schaut mega gut aus und war die Dame, in die Nord und ich damals verliebt waren. Und ich muss ihr dann praktisch mit schmerzverzerrtem Gesicht erzählen, dass ich dringend meine Hämorrhoiden aufgeschnitten bekommen muss. So, deswegen.
Hämorrhoiden zeigen.
Deswegen, genau, schau mal kurz, ich habe das hier. Ich weiß nicht, wie das heißt. Kannst du mir sagen, was das ist?
Schau mal, also ich weiß nicht, was das ist. Es schmerzt so ein bisschen. Guck mal hier.
Lang mal hin.
Schau mal, ich habe gerade was in der Hand. Schau mal hier.
Ja, so ungefähr. Amen.
Amen.
Freak-Frage: Hören eure Familien den Beichtstuhl?
Ich hoffe nicht.
Alle, ich habe viele Fans in meiner ganzen Verwandtschaft, alle Kinder, das ist das morgendliche Pflichtprogramm, alles abzufeiern, was Daddy macht. Nein.
Ja, ich glaube tatsächlich, also ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass niemand aus meiner Familie, nicht mal aus der nahen, sondern auch aus der weit entfernten Familie, meinen Podcast oder diesen, ja, nee, schon richtig, meinen Podcast hört. Weil ich glaube,
kann man schon so sagen.
Ja, ich glaube, die packen das nicht, was hier so an Wahrheiten oder Halbwahrheiten durch den Äther geschmissen wird. Deswegen, ich glaube, die schämen sich so ein bisschen, mich zu kennen. Oder die möchten nicht wissen, dass ich an einem Tag erzähle, dass ich in ein Behältnis reinpisse in einem Hotel und mich über Hämorrhoiden mit meiner Ex-verlobten Flamme oder wie auch man auch immer sagt, unterhalte und am nächsten Tag sie mit mir irgendwie zusammen, keine Ahnung, grillen müssen oder einen Kuchen verspeisen müssen. Ich glaube, die Kombination haut nicht so hin.
Ja, also sagen wir es mal so, aus meiner Perspektive, ich will es nicht wissen, ja. Also würden Sie es irgendwann mal hören, dann sollen Sie es irgendwie auch heimlich machen. Wüsste ich es, würde es mich echt unlocker machen.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube tatsächlich, ja, das stimmt, das ist ein sehr guter Ansatz. Mich würde es auch unlocker machen. Das ist ein sehr guter Ansatz. Das ist
dich vor allem.
Sehr gutes Ansatz. Mich würde es auch unlocker machen. Ich glaube, da könnte ich nicht zu ehrlich sein. Lachen. Genau. Ehrlich sein. Amen.
Amen.
Freak-Frage: Wenn ihr eine Musikrichtung opfern müsstet, damit Corona verschwindet, welche wäre das?
Schlager.
Genau, eigentlich muss die Frage heißen, welche wäre das und warum Schlager? Aber
ganz genau.
Nein, ich würde was anderes machen. Ich gehe jetzt mal progressiv an die Geschichte ran. Ich würde den Hip-Hop opfern. Weißt du warum?
Weiß ich warum.
Warum?
Dann ist wieder mehr Fokus auf den Metal und Rock.
Nee, eigentlich nur deswegen, weil ich fände es total interessant zu sehen, was dann auf den Pausenhöfen passiert. Also wenn plötzlich, du hast die ganzen Kiddies, ja, du hast irgendwie 3 Millionen Kinder in Deutschland, die gerade irgendwie die Charts machen und irgendwie so die Pace angeben, was irgendwie den neuen Trend angeht und so weiter. Und was würde passieren, wenn du ihnen praktisch ihr täglich Brot entziehst, diese Musik gäbe es plötzlich nicht mehr. Und du hast, sie müssen sich zwischen all den anderen Musikrichtungen, die es noch gibt, zwischen Jazz, zwischen Schlager, zwischen Rock, zwischen Metal, zwischen Punk, zwischen Klassik, müssen sie sich entscheiden, auf was würde dann irgendwie die Wahl fallen? Und wie würde, also wäre es dann genauso eindeutig wie beim Hip-Hop oder wird sich dann das Ganze irgendwie megamäßig spalten?
Ich glaube, sie würden sich gegenseitig vulgäre Gedichte vortragen. Ich glaube, du brauchst das Vulgäre und das Anti thematisch. Und wenn du dazu keine Musik hast, dann musst du das irgendwie anders verpacken. Und wenn es irgendwie auf keine andere Musikrichtung passt, dann werden sie es einfach ohne Musik sich gegenseitig vortragen.
Ja. Ja, ich weiß, was du sagen willst, aber dann landen sie dann doch
irgendwo. Es ist so.
Aber dann landen sie irgendwo bei den Onkels oder. Ja, oder vielleicht teilweise sogar auch bei Hämatom. Das weiß ich nicht. Du meinst, sie brauchen es irgendwie so auf die Schnauze. Sie brauchen irgendwie derbe Sprüche.
Aber nicht das hat er Ihad auch wieder schön erzählt, irgendwie, als das Album Maske von Sido rauskam. Und ich konnte es ja genauso nachvollziehen. Du brauchst irgendwie so verbal immer wieder neue Grenzen, wo du auch sicher sein kannst, dass es deine Eltern richtig kacke finden. Hm. Ein Ventil. Ich sag mal ein Ventil.
Ein Ventil, irgendwas, mit was du provozieren kannst. Ja. Aber warum provoziert der Metal nicht mehr? Warum machen wir das? Warum haben wir nicht den Song, der Hurensohn heißt?
Ist notiert, mach mal.
Ist notiert?
Nee, genau. Also textlich kannst du genauso provozieren mit Metal. Da ist es dann gar nicht so die Musik allein. Früher war es noch mehr die Musik allein, aber da hast du dann auch durch so Skrillex zum Beispiel Projekte, die es geschafft haben, mit elektronischer Musik nochmal dermaßen an Aggressivität einen draufzulegen, wie du es eigentlich mit Metal fast nicht schaffst.
Ja.
Dass du dann wirklich irgendwie so an die Texte ran musst.
Ja.
Weil man muss ja echt sagen, selbst so ultra krasser Extreme Death Metal, der hat nicht so einen Shocking-Faktor. Ne? Das ist halt dann irgendwie so ein, es wird dann irgendwie so ein musikalisches Rauschen, was dann auch inflationär ist und überhaupt nicht so.
Ich glaube, du fühlst dich nicht so stark, als in dem Moment, in dem du irgendwie deutschen, krassen Straßen-Hip-Hop hörst. Und wirklich jedes Wort verstehst und nur irgendwie schreist, wer alles ein Wichser ist und wie du jetzt irgendwie deine halbe Familie umbringst. Nachdem du sie aber gefickt hast natürlich. Genau, dann fühlst du dich irgendwie ein bisschen stärker. Klar, hängt das ein bisschen vielleicht am Intellekt auch, dass ich voll dem Zuhörers. Aber ich glaube, das ist bei, man möge mir das verzeihen, bei einigen Onkels-Fans ähnlich.
Aber zum Beispiel, mein Neffe, ich werde es nicht mein Neffe sagen, dass er der klügste Mensch der Welt ist, aber er ist jetzt auch nicht die totale Dumpfbacke. Ja, ist einfach normal, so wie er alle. Und der feiert zum Beispiel auch Bones ab. Also selbst, ich glaube, dass aus allen Schichten in einem bestimmten Alter brauchst du so ein bisschen so eine derbere Musik und derbere Sprache mal.
Ja, es wäre auf jeden Fall ein interessantes Experiment, was plötzlich passieren würde, wenn diese Musikrichtung verschwände. Amen.
Ja. Amen.
Genug geschlafen. Solltet ihr jemals so spannend und unterhaltsam werden, dass ich euch wirklich zuhören muss, werde ich euch beide auf der Stelle exekutieren lassen. Und nun lasse ich mir ein paar total abgedrehte Ideen einfallen, damit alle den Eindruck haben, die Löcher in meinem Hirn sind mittlerweile größer als das Geschlechtsorgan von Sophia Thomalla. Wie wäre es zum Beispiel mit einer gläsernen Rolltreppe zum Mond? Oder ich lasse einen McDonald's ins Weiße Haus bauen, oder ich führe die Sklaverei wieder ein. Ah ja, bin sicher, dass mir da noch etwas Gutes einfällt. Macht's gut, ihr Trottel.
Ja, mach's gut, du Trottel. Du, ich
glaube, McDonald's im Weißen Haus. Du Trottel. Oh, das war eine Nord-Re-Beleidigung, Alter. Du Trottel.
Absolut. Ich glaube, McDonald's gibt's schon im Weißen Haus.
Glaubst du? Ich habe gestern, den Film, den McDonald's-Film gesehen. Hast du den McDonald's-Film schon gesehen?
Meinst du diesen, der schon 20 Jahre alt ist, wo er sich durchs Fast Food,
Make it big oder so. Nee. Es geht um, im Endeffekt, die Entstehung von McDonald's, wie McDonald's zu McDonald's wurde, um die zwei McDonald's-Brüder, die McDonald's erfunden haben. Und dann der eine
Scheiße. Das waren auch schon wieder Brüder.
Ja, peinlicherweise fällt mir jetzt der Name des Geschäftsführers nicht an, der es dann übernommen hat, der es im Endeffekt dann irgendwie gelinkt hat und ihnen die Rechte abgekauft hat und McDonald's zu dem gemacht hat, was McDonald's im Endeffekt jetzt ist.
Davon habe ich schon gehört, ja.
Ja, aber sehr interessanter, wirklich sehr interessanter Film und auch mega interessant, wie die zwei Brüder die Küche ausgecheckt haben. Es gab irgendwie so das Ziel, wir wollen produzieren, wir wollen Burger produzieren, das muss sauschnell gehen. Also das ist der Begriff Fast Food, ja, wurde erfunden. Das heißt, nach der Bestellung darf es noch irgendwie 30 Sekunden dauern, bis du die Bestellung in deinen Händen hast. Und dann haben die rumexperimentiert, wie die Küchengeräte stehen müssen, wie die Küche aussehen muss, damit die Burger so schnell wie möglich irgendwie gebraten werden und die Menüs fertig gemacht werden. So, und davon gab es irgendwie diverse andere irgendwie Anspielungen, beziehungsweise so Aufklärungen, wie es eigentlich dazu kam und wie im McDonald's im Endeffekt zu einem der größten Immobilien- und Grundbesitzer der Welt wurde. Genau. Also
sehr, ist das so?
Ja, das ist so. Sie verdienen eigentlich das meiste nicht an den Restaurants, sondern tatsächlich an dem Land. Sie kaufen das Land und stellen darauf einen McDonald's.
Aber in Deutschland ist es doch so, dass eigentlich der Filialbesitzer, das ist ein Franchise-Unternehmen ist und eigentlich nur sozusagen
genau, aber das Land
bei Franchise aufkauft, aber das Land und das Haus, dachte ich, gehört dem Filialleiter.
Nee, andersrum.
Ah, okay. Wieder was gelernt. Alles klar, okay.
Gut, Leute.
Also das will ich jetzt kurz wissen. Also der McDonald's stellt ein Haus hin. Und der Filialleiter übernimmt und hat dann das Risiko.
Genau, wo es geht, ich glaube nicht, dass sie in Münchner Innenstadt sich denn das Land kaufen können, ja, aber wo es geht.
Doch.
Aber wo es geht, ja, vor allem in München, wo es geht, wird das gemacht und ja, und dadurch gehört irgendwie McDonald's die halbe Welt und tatsächlich 1% der Menschheit wird täglich bei McDonald's satt. Also 1% der Menschheit ernährt sich täglich bei McDonald's.
Kann ich fast nicht glauben. Ja. War krass.
War zumindest in diesem Film. Aber klar.
Finde ich echt viel.
Leute, wir sind durch für heute. Das war jetzt die Folge, scheiße, 95, glaube ich. 94 oder 95? Ich glaube 95.
95, jawohl.
Wir haben nicht mehr viel. Wir haben nicht mehr lange. Dann haben wir hier die 100. Sendung. Und so viel sei mal verraten, wir werden sie live machen. In irgendeiner Form. Wir sprechen gerade mit Behörden.
Wir sind dran.
Genau, es ist nicht leicht. Ja. Es ist tatsächlich nicht leicht, in Corona-Zeiten sowas zu organisieren. Wir sprechen hier gerade mit Landratsämtern und Behörden und irgendwelchen Beamten, denen von uns erklärt haben wollen, ob ein Beichtstuhl, ein Podcast wirklich eine kreative, eine künstlerische Sache ist. Ist kein Scherz. Und es dann...
muss ich jetzt lachen.
Es wird gerade von Anwälten geprüft, ob das wirklich durchkommt. Wir sind aber optimistisch und gute Dinge und wir versprechen euch, nehmt euch schon mal das Wochenende, so viel seid auch nochmal verraten, 24. 25. Juli, nehmt euch da schon mal nichts vor, denn entweder an dem Freitag oder an dem Samstag werden wir diesen 100. Podcast live machen. Okay? Es wird relativ spontan, relativ kurzfristig, aber wir werden das auf irgendeiner Bühne zelebrieren, weil wir es können und wollen. Also.
Genau.
Ich wünsche euch eine schöne Woche.
Ja, schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.
Ebenso, tschüss.
Das war der Hämatom-Beichtstuhl, der freakige Podcast der vier Himmelsrichtungen. Jeden Dienstag genau hier. Abonniert jetzt den Hämatom-YouTube-Channel, um keine Folge zu verpassen.